Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit einem leicht erkälteten Jörg Biesler, guten Tag. Krise steht in großen Lettern über der Gegenwart und eine der wichtigsten Erscheinungsformen ist wohl die Krise der Demokratie. Kultur heute fragt in einer Reihe, wie die Kultur da helfen kann oder vielleicht auch selbst bedroht ist von der Krise. Kultur- und Demokratiearbeit heißt die Reihe, in der ich heute spreche mit David Viom, Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes, auch über die Absage von Ausstellungen und die Einflussnahme von Politik. Außerdem schauen wir auf die Filmszene in Argentinien, die sich von der Politik des neuen Präsidenten Javier Milei bedroht sieht, und besuchen die Grande Dame der italienischen Literatur, Dacia Maraini, der Debütroman der heute 87-Jährigen erscheint jetzt neu in deutscher Übersetzung. Zuerst aber in die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt am Main. Die zeigt eine Ausstellung der Kölner Konzeptkünstlerin Cosima von Bonin. Und die mischt geradezu im Wortsinn die hehre akademische Geschichte der Bilder mit der Populärkultur. Sie bedient sich in Comics, in Mode, Film und Popmusik und eben in der Kunstgeschichte. Und sie verfremdet so beides mit doppelbödigem Humor. Feelings heißt die Ausstellung, die Christian Gampert gesehen hat.
Wir betreten eine seltsame Kinderwelt aus Plüschtieren und Wandbehängen, bunten Raketen und Comicfiguren. Vorne spielt ein Fisch Gitarre, hinten hängen niedliche rosa Schweinchen an einer Wäscheleine. Dass die Schweine dann auch in einem Betonmischer auftauchen, ist schon weniger erbaulich. In einer weiteren Installation sind sie von Handschellen und anderen Sadomaso-Utensilien umgeben. Da kommt sozusagen das Schweinische zu sich selbst. Cosima von Bonin inszeniert in der Frankfurter Schirn einen sehr schrägen Parcours mit nur scheinbar naiven Figuren. Ein Küken sitzt wie der verrückte Major Kong in Stanley Kubricks Dr. Strangelove auf einer Bombe. Ein Kuscheltier steht wie ein Festredner hinterm viel zu großen Mikrofon. Auf einer Textilarbeit sieht man die Konturen von Walt Disneys süßem Bambi, daneben aber die Worte Love Bombing, was eine Strategie des Abhängigmachens bezeichnet, indem man den Partner mit Liebe überschüttet. Und nichts ist wirklich das, was es zu sein vorgibt. Die schwarzen Zäune, die sinnlos herumstehen, sind aus flauschigem Samt gemacht. Aber wieso sind Zäune weich und aus Samt? Ein Altar aus sehr ernsten Büchern, die Cosima von Bonin offenbar gelesen hat, wird mit Stofftieren aus bundesdeutschen Kinderserien angereichert. In der Welt der Cosima von Bonin kann man offenbar nicht wirklich erwachsen werden. Andererseits bedient die Künstlerin sich freihändig überall.
Also sie zitiert, es sind Referenzen da, sie klaut, sie sagt selber über sich, ich klaue wie ein Rabe. Also es sind Filmtitel, Buchtitel. Also sie bedient sich an Phänomenen aus der Popkultur, aus der Literatur, aus der Musik und verwebt die in neue Arbeiten.
Sagt Kuratorin Katharina Dohm, es gibt die Comicfiguren als Schattenrisse auf vernähten textilen Flächen, sogenannten Lappen, die zum Teil wie Farbfeldmalereien aus Stoff wirken oder alte Sigmar-Polke-Tücher. Es gibt sie aber auch als Skulpturen, den Pinocchio, der seine Nase in die Wand steckt, also in Anderleuts Angelegenheiten, den frechen Daffy Duck, der seine Comic-Hände zum Abschluss der Schau in triumphaler Politikergeste reckt. Die Raketen stehen bei Cosima von Bonin hübsch aufrecht in Reihe und sind sorgsam lackierte bunte Falli, die den Namen Loser tragen, Verlierer, aber sie haben kommerzielle Oberflächenreize wie bei Jeff Koons. Zum Teil sind die Exponate Ready-Mades, zum Teil hergestellte Objekte. Nie legt die Künstlerin selber Hand an, sie lässt machen. Alles wird durcheinander gequirlt, Pop, Mode, Fluxus-Performance. Bei der Frankfurter Vernissage tanzten zwei Drag-Queens. Der Betonmischer ist also Programm. Es gibt ihn übrigens auch in einer gehäkelten Verkleidung, die kein Bauarbeiter je bedienen würde.
Ich glaube, dass da tatsächlich in diesen Betonmischern nochmal eine komplette Durchmischung von Formen, von Kategorien wie High and Low Art vermischt werden, mit auch Kategorien von eben Haushaltstätigkeit, männliche Tätigkeit.
Von Bonin war Teil der aufmüpfigen rheinischen Kunstszene der 1990er Jahre um Martin Kippenberger und Georg Herold. Und wenn Tokotronik einst sang, Harmonie ist eine Strategie, dann heißt das natürlich Ironie auch. Mit Tokotronik-Sänger Dirk von Lofzow arbeitet von Bonin immer wieder zusammen und die Revolte, die der bösen Erwachsenenwelt ironisch gegenübertritt, ist bei Tokotronik zum Schlager, bei von Bonin zum bunten Kuscheltier geschrumpft. In von Bonins Kinderladen herrscht leider eine komplette Erschöpfung bzw. Erschlaffung, sogar die Stoffraketen knicken ab und bei den Comicfiguren eine programmatische Geschlechtslosigkeit. Das mag gut finden, wer will. Einen richtigen Flash gibt einem diese Ausstellung nicht.
Feelings von Cosima von Bonin in der Schirnkunsthalle in Frankfurt. Zum Nahostkonflikt hat sich Cosima von Bonin meines Wissens noch nicht öffentlich geäußert, also ist es kein Problem, sie auszustellen. Bei Candice Bright sah das anders aus. Eine Ausstellung der jüdisch-südafrikanischen Künstlerin im Saarland-Museum wurde abgesagt, da sie sich geäußert hatte und Israel kritisiert. Die Absage wiederum wurde auch heftig kritisiert, nicht nur, weil offenbar nicht so wichtig erschien, was Candice Braids denn nun genau gesagt hatte, sondern auch, weil die Politik, namentlich die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Clivaux, auf das Museum Druck ausgeübt haben soll. In unserer Reihe Kultur- und Demokratiearbeit habe ich mit David Viom gesprochen, dem Geschäftsführer des Deutschen Museumsbunds, der gerade die Jahrestagung vorbereitet. Und bei der geht es darum, welche Strategien Museen durch Krisenzeiten helfen, aber auch, wie die Museen der Gesellschaft helfen können in der Krise. Guten Tag, Herr Viom.
Guten Tag, Herr Biesler.
In Krisen steigt offenbar der Druck auf die Museen. Die abgesagte Candice Brights Ausstellung habe ich erwähnt. Dafür gab es viel Kritik. Die zuständige saarländische Ministerin Christine Streichert-Clivaux hat die Absage verteidigt. Wie spüren denn die Museen aktuell den Einfluss der Politik oder spüren sie ihn stärker?
Ja, definitiv. Wir merken das stärker. Es ist nicht neu natürlich. Das Thema ist einfach nicht sehr oft offen besprochen. Aber aus verschiedenen Gründen natürlich. Es gibt gute Gründe, das Thema nicht zu sprechen. Es ist schwierig zu definieren, wann der politische Einfluss beginnt oder ab wann ist er nicht mehr haltbar. Es ist auch schwierig, natürlich mit seiner Trägerschaft direkt zu sprechen oder vielleicht die Trägerschaft öffentlich zu kritisieren. Und es ist aber etwas so ziemlich diffus, was jetzt stattfindet. Und jedes Museum muss eine Lösung finden. Aber in den letzten Zeiten tatsächlich merken wir, dass es stärker wird. Wir sind wirklich besorgt. Und zwar unabhängig sogar von der Europawahl oder von der Landtagswahl, auch wenn das natürlich das Gefühl von Druck verstärkt. Wir sind besorgt von den Versuch der politischen Einflussnahme von den Parteien oder von den politischen Trägern. Sie haben das Beispiel von Saarland. Wir finden es absolut inakzeptabel, dass ein Minister oder eine Ministerin, auch wenn sie gute Gründe hat, das ist nicht die Frage, aber es ist inakzeptabel, dass ein Minister eine Ausstellung absagt. Die Verantwortung für ein Ausstellungsprogramm liegt nicht bei der Politik, sondern bei der Direktion des Museums.
Candice Brights, die betroffene Künstlerin, hat darauf hingewiesen, dass es gar kein ordentliches Verfahren gab, auch keine rechtliche Grundlage für so eine Absage. Aber Sie haben es gerade angedeutet, wie heikel das ist. Können sich denn Direktorinnen und Direktoren von Museen gegen Kommunal- oder auch Landes- und Bundespolitiker durchsetzen, die ja deren Trägerschaft sind?
Das ist gerade die Frage, die wir angehen wollen. Das machen wir natürlich öffentlich nächstes Jahr in einer großen Tagung in Chemnitz. Aber bis dahin natürlich nicht öffentlich, intern. Wir möchten einfach gucken, wie funktioniert diesen Einflussnahme und wie kann man sie auch begrenzen? Weil wir sind auch nicht naiv. Natürlich, Museen gehören die öffentlichen Museen vor allem, gehören zu Administrationen, zu Strukturen, wo natürlich am Kopf von der Hierarchie ein Politiker und eine Politikerin steht. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht Regeln setzen muss. Und wir denken, für die Begrenzung, sagen wir, für die Prävention der Einmischung der Politik, weil das ist ein Thema, das schon gab und das wird sich entwickeln in den nächsten Jahren, gibt es ein paar Ideen. Aber wir werden sie auch noch entwickeln. Also zum Beispiel das Thema des Dialogs. Tatsächlich, also das Vertrauen mit der Politik ist natürlich sehr wichtig, aber auch das Thema der klaren Abgrenzung. Wer ist wofür zuständig? Hat ein Politiker am Ende das letzte Wort oder ist ein Politiker zum Beispiel oder eine Politikerin nur in einem Kuratorium nur als Gast, zum Beispiel ohne Stimmrecht. Und wenn es kein Stimmrecht ist, geben wir als Museum dieser Person doch ein wenig zu viel Macht. Wir möchten gerne, dass die Museen in Deutschland ihre Leitbilder entwickeln, sodass sie wirklich eine sehr starke programmatische Identität entwickeln, sodass beim Wechseln von der politischen Hierarchie weiterhin ein Programm umgesetzt werden kann. Es gibt auch andere Ideen, natürlich eine stärkere Besucherorientierung spielt auch dazu. Also es ist zum Beispiel ein Bürgerbeirat, zeigt auch so den Politikern, dass das Museum nicht nur beeinflusst werden soll von Politikern, im Gegensatz, wenn schon jemand ein Programm eines Museums beeinflussen könnte, es ist nicht unbedingt gewünscht, aber wenn schon, dann eher das Publikum als die Politik.
Ja, es ist eine schwierige Situation, in der Sie sich da bewegen, zumal sie rechtlich nicht eindeutig geregelt ist. Gerade wird ja in der Politik nachgedacht über spezielle Schutzmaßnahmen für das Bundesverfassungsgericht, weil das für die Demokratie ein sehr wichtiges Organ ist. Die Museen sind das sicherlich auch. So eine Einflussnahme wird ja regelmäßig mit Blick auf mögliche Regierungsbeteiligung der AfD thematisiert und befürchtet. Es gibt sie aber schon lange offenbar.
Ja, genau. Das heißt, was ein SPD-Politiker machen kann, kann auch ein AfD-Politiker auch machen. Das heißt, es geht nicht nur darum zu gucken, dass Politiker einer bestimmten Partei keinen Einfluss haben können, sondern dass es überhaupt nicht möglich ist, überhaupt. Das ist unser wichtigstes Ziel in den nächsten Jahren.
Ich habe es gerade gesagt, auch Museen sind wichtig und nehmen ihre Rolle wichtig. Das ist ein Thema, um das sich Ihre Jahrestagung eben auch dreht, was die Demokratie in der Gesellschaft angeht. So ist ja auch unsere Reihe angelegt. Es geht um Kultur- und Demokratiearbeit. Welche Rolle haben die Museen da in der politischen Bildung?
Also sie haben eine ganz wichtige Rolle, sehr kurz könnte ich sagen, um gegen Populismus was zu tun, weil sie komplexe Inhalte vermitteln. Und Populismus, und in meinem Wahljahr ist natürlich sehr demagogische Parolen zu hören von allen Seiten, die Museen sind überhaupt nicht damit kompatibel. Sie vermitteln komplexe Inhalte. Sie kontextualisieren auch aktuelle Ereignisse mit historischen Inhalten oder Kunst. Und sie setzen sich mit Themen wissenschaftlich, das heißt auch mit polarisierenden Themen auseinander. Und darum schaffen sie Raum für Diskurse. So als Akteure politischer Bildung sind Museen Orte der Demokratie. Aber ich muss trotzdem, wir müssen bescheiden bleiben. Und ich glaube, die ganze Kulturbranche muss bescheiden bleiben. Museen haben nicht die Aufgabe und auch nicht die Instrumente dafür, die Demokratie zu retten. Museen können bei Demokratiefeindlichkeit oder Demokratiemüdigkeit keine bedeutende Gegenbewegung bilden. Das wäre ein wenig überheblich, das zu behaupten. Und Museen haben auch nicht die Aufgabe, natürlich den Bürgern zu sagen, was sie wählen sollen. Das heißt, die Ursache der Unzufriedenheit mit Demokratie bei einem Teil der Bevölkerung ist nicht bei den Museen zu finden und die Lösung auch nicht. Aber Museen können erklären, begleiten und auch in dem Sinn unterhalten, dass es Raum bieten, um Erfahrungen auszutauschen. So spielen sie eine wichtige Rolle.
Die Diskussion ist ja nicht ganz neu um die Art, wie Museen ihre Themen vermitteln. Museumsdidaktik, Museumspädagogik, Schwellen, die man niederreißen muss vor den Museen. Das alles ist in den letzten 30, fast 40 Jahren intensiv diskutiert worden. Machen Sie sich Sorgen, wenn Sie sagen, dass Museen ja komplexe Inhalte vermitteln, wenn Teile der Gesellschaft an Komplexität und auch an Widersprüchen offenbar wenig interessiert sind im Augenblick?
Ich glaube, dass Museen unabhängig von der aktuellen Verengung der Diskurse oder wie gesagt, es ist ein Wahljahr, auch ein super Wahljahr eigentlich für uns mit Europawahl, mit Landtagswahlen in drei Bundesländern. Aber allgemein, ich behaupte im Namen auch der Museen, dass die meisten Menschen gerade in Museen brauchen, was sie sonst im Alltag nicht finden. Das heißt ausgerechnet diesen Umgang mit Komplexität. Es gibt nur kleine Minderheiten, die mit populistischen Parolen, mit vereinfachten Slogan arbeiten. Das ist auch okay in der Politik. Da erwarten wir nicht unbedingt, dass Politiker im Wahljahr sich mit Komplexität befassen. Aber das ist die Kernarbeit der Museen, unabhängig von der aktuellen politischen Situation.
Braucht es dafür möglicherweise eine Charta, die festlegt, für welche Werte zum Beispiel Museen eintreten und für welche nicht?
Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, ein Leitbild gibt wirklich eine starke programmatische Identität der Museen. Und jedes Museum kann ein anderes Leitbild sein. Natürlich, wir wollen auch Diversität in diesem Bereich. Aber das schützt gegen politischen Einfluss. Und das stärkt auch wirklich die Grundarbeit der Museen. Das heißt, die Museen müssen nicht nur erforschen, sammeln, bewahren, ausstellen, so das materielle Kulturerbe, sondern sie müssen auch definieren, wie sie das tun. Also indem sie zum Beispiel Diversität fördern, indem sie partizipativ arbeiten, aber indem sie auch unabhängig sind. 2018 hatten wir schon das Thema Haltung der Museen, also politische Haltung der Museen in einer Tagung. Und Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hatte gesagt, dass die Grundwerte für ihn, also als Nicht-Museumsfachperson, die Grundwerte der Museen sollten Freiheit, Unbefangenheit und Nachdenklichkeit. Und ich finde, das ist aktuell wirklich immer noch das Ziel, das wir erreichen sollten.
Der Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes, David Viom, über Museen in Krisenzeiten und den Einfluss der Politik auf die Programme der Häuser. In Argentinien wird der Einfluss der Politik auf Kulturinstitutionen gerade massiv verstärkt. Das ist erklärter Wille des neuen Präsidenten Javier Milei, der die radikale Veränderung der Kulturlandschaft verfolgt. Und das heißt vor allem Marginalisierung. Das argentinische Filminstitut Inca immerhin wurde nicht wie zunächst geplant geschlossen, aber mit dem neuen Leiter Carlos Luis Perovano, berichtet Peter B. Schumann aus Argentinien, dürfte der Abbau Programm sein.
Mit Carlos Luis Perovano ist ein Mann an die Spitze des Filminstituts gelangt, der aus der Wirtschaft kommt und noch nie etwas mit Film zu tun hatte. Sein besonderes Verdienst ist wohl in der Wahlkampfunterstützung von Patricio Bullrich, der für die neuen Sicherheitsgesetze zuständigen Innenministerin zu sehen. Deshalb konnte er auch völlig skrupellos an die Demontage des berühmten Filminstituts Inca gehen und brachte sogleich die Community der Cineasten gegen sich auf. Adolfo Aristarain zum Beispiel, ein vielfach ausgezeichneter Regisseur, sieht die Filmpolitik im Kontext dieser Regierung des Anarchokapitalisten, wie Milei sich selbst nennt. Das ist eine Regierung, die lügt, die nicht sagt, was sie wirklich im Schilde führt und die durch Betrug Wahlen gewonnen hat. Und jetzt unternimmt sie einen Schlag nach dem anderen gegen die Kultur. Das ist ein als Justizreform verdeckter Staatsstreich. Ich bin sehr enttäuscht, denn ich hätte nie geglaubt, dass ich noch einmal eine Situation wie in der Diktatur erleben würde. Ein zutiefst destruktives Element, Abbau koste es, was es wolle, kennzeichnet diese Politik, die selbst vor Institutionen nicht Halt macht, die für die Entwicklung der argentinischen Kultur eine existenzielle Bedeutung haben, wie die Institute für Wissenschaft, Theater, Musik und eben auch Film. Hunderte von Personen protestierten gegen die drastischen Kürzungen, die Einstellung sämtlicher Förderprogramme, die Schließung aller digitalen Dienste und die Entlassung von 170 Angestellten sowie die Androhung weiterer Personalreduzierungen, resümierte der Nachrichtensender C5C. Die Demonstration fand vor dem Kino Gaumont statt, einem der traditionsreichsten des Landes und einem der wenigen, die regelmäßig argentinische Filme zeigen. Er sollte geschlossen und verkauft, das heißt privatisiert werden. Außerdem wollte Perovano die dem Filminstitut angeschlossene Filmakademie ENERC mit ihren Außenstellen in allen Provinzen schließen. Das ist eine der besten Filmakademien Lateinamerikas, meint diese Studentin. Und sie ist jetzt in Gefahr. Ich bin im dritten Studienjahr, arbeite gerade an meiner Abschlussarbeit, bin fast fertig und nun soll sie verschwinden. Perovano wollte vor allem jegliche Filmförderung einstellen ohne die heute fast ausnahmslos in der freien Welt keine nationale Kinematografie existiert und ohne die in Argentinien auch keine Filme über die Aufarbeitung der Diktatur hätten entstehen können, wie Santiago Mitres letztes Jahr für den Oscar nominierter Spielfilm Argentinien 1985 nie wieder. Bei einer Anhörung im Parlament verteidigte der Regisseur vehement die bisherige Filmpolitik. Die letzten 30 Jahre waren zweifellos die besten Jahre des argentinischen Kinos. Zum ersten Mal hat es international einen wichtigen Platz eingenommen. Und das ist das Ergebnis der Förderung durch ein autarkes und vom politischen Einfluss der jeweiligen Regierung freies Institut. Sein Budget kommt nicht aus dem Staatshaushalt, sondern wird im Gegensatz zu den weit verbreiteten Falschinformationen selbst erwirtschaftet. Das Kino verlangt kein Geld, sondern ein Gesetz, damit es sich wie bisher selbst finanzieren kann. Angesichts des Sturms der Empörung von allen Seiten gegen die Verzwergung des Filminstituts auf einen eigentlich nutzlosen bürokratischen Organismus sah sich der neue Direktor wohl gezwungen, zurückzurudern. Letzte Woche lud er Vertreter der wichtigsten Produzenten zum Gespräch ein und versprach, laut einem Kommuniqué der argentinischen Filmindustriekammer, die Rücknahme der entscheidenden Maßnahmen. Dem Frieden ist jedoch so lange nicht zu trauen, bis die neue, alte Filmpolitik im Regierungsbulletin amtlich bestätigt wird. Und das soll erst nach Ostern geschehen.
Die Kulturpolitik Argentiniens unter dem neuen Präsidenten Javier Milei. In Italien ist zwar mit Giorgia Meloni aktuell eine Frau Regierungschefin, an der grundsätzlichen Ausrichtung der Geschlechterverhältnisse aber hat sich nur wenig geändert, meint die Grande Dame der italienischen Literatur, die 87-jährige Schriftstellerin Dacia Mariani. Gerade erscheint ihr Debütroman aus dem Jahr 1962 in deutscher Übersetzung, in dem erzählt sie von Frauen, die schwach sind und unglücklich, aber auch von solchen, die sich aktuell aus ihrer vorgegebenen Rolle als dienendes Wesen freikämpfen wollen. Immer noch aktuell, meint Elisabeth Pongratz.
Mit wachen und aufmerksamen Augen sieht Dacia Maraini einen an. Sie lässt sich ganz auf den anderen ein. Die Grande Dame der italienischen Literatur hat mehr als 20 Romane sowie Kinderbücher, Lyrikbände, Essays und sogar auch Drehbücher verfasst. 1962 gelang ihr mit ihrem Debütroman »Tage im August« international der Durchbruch. Heute sei sein Thema aktueller denn je. Während man in der Arbeitswelt Frauen mittlerweile akzeptiert, sind beim Sex, beim Geschlechtsverkehr die alten patriarchalischen Gewohnheiten immer noch sehr präsent, auch in der Sprache. Man sagt, eine Frau ist passiv, der Mann ist aktiv, der Mann nimmt, macht, vergewaltigt, entscheidet – und die Frau ist passiv. Diese Dominanz der Männer skizziert Maraini im Roman Tage im August, der in einer neuen Übersetzung erschienen ist. Die 14-jährige Anna lebt nach dem Tod der Mutter mit ihrem jüngeren Bruder in einem Nonneninternat. Sehnsüchtig erwartet sie im Kriegssommer 1943 die Ferien. Ihr Vater holt die beiden zu sich und seiner Freundin in der Nähe von Rom, in einem Haus am Meer und in der nahegelegenen Badeanstalt, beobachtet und erlebt sie viel Neues. Vor allem lernt Anna die gierigen Blicke jüngerer und älterer Männer kennen und macht erste sexuelle Erfahrungen in einer passiven Rolle. Noch heute hätten junge Frauen dieses Prinzip verinnerlicht.
Ogni conquista. Die
jede Errungenschaft der Emanzipation beinhaltet das Ende bestimmter Privilegien. Wenn Frauen gewisse Freiheiten haben, zum Beispiel auch sexuelle Freiheiten, können Männer das nicht tolerieren. Denn sie sind daran gewöhnt, dass eine verheiratete Frau treu ist. Bei ihrer Treue geht es um die Ehe, um die Ehre der Familie, während die Treue des Mannes nicht so wichtig ist. Die Sicht der Frauen hat die heute 87-jährige Dacia Maraini oft erzählt, wie etwa das Schicksal von Mariana, die aus einem Adelsgeschlecht in Sizilien stammt und Anfang des 18. Jahrhunderts als 13-Jährige mit ihrem Onkel verheiratet wird. Auch Marainis Familie stammte aus Sizilien. Während des Zweiten Weltkriegs siedelt sie nach Japan über, da der Vater dort als Anthropologe ein Stipendium erhält. Wegen ihrer politischen Einstellung werden die Marainis in ein Konzentrationslager gebracht. Die kleine Dacia erlebt Hunger, Kälte, Angst. In Vita Mia, mein Leben, hat sie gerade von dieser grausamen Zeit erzählt.
Mentre lo scrivevo,
Während ich daran schrieb, fühlte ich mich komischerweise etwas erleichtert. Mir sind auch Erinnerungen gekommen, die ich total vergessen hatte. Es hat mir auch geholfen. Es ist ein wenig wie in der Psychoanalyse. Freud sagte, redet, erzählt. Und ich habe, während ich nach und nach erzählte, verstanden, dass das mir geholfen hat, die Vergangenheit zu verarbeiten. Die agile Schriftstellerin, die sich in ihrer Heimat immer wieder gesellschaftspolitisch einmischt und häufig an Schulen mit Schülerinnen und Schülern diskutiert, macht sich heute große Sorgen um die weltpolitische Lage. Sie habe Angst.
So cos'è la guerra. La guerra è terribile.
Ich weiß, was Krieg bedeutet. Krieg ist schrecklich, schrecklich. Nicht nur wegen der Gefahr zu sterben, das ist es nicht allein. Der Krieg vereinfacht, während man im Frieden die Komplexität der Psychologie, der Kulturen, der Personen erfassen kann. Wir sind komplex. Im Krieg wird alles vereinfacht, Freund oder Feind. Den Freund beschützt man, den Feind erschießt man.
L'amico si protegge, il nemico si uccide.
Tage im August von Dacia Maraini ist gerade neu in deutscher Übersetzung erschienen. Heinrich August Winkler gehört zu den wichtigsten Historikern Deutschlands. Wenn er die Ukraine-Politik der Bundesregierung kritisiert, dann wird er gehört. Jetzt bekommt er Unterstützung von einem Historikerkollegen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Der Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Kritik Winklers angeschlossen. Heinrich August Winkler hatte zusammen mit 4 weiteren Historikerinnen und Historikern die Kommunikation des Bundeskanzlers als, Zitat, erratisch und nicht selten falsch, Zitat Ende, kritisiert. Martin Schulze-Wessel führt den außenpolitischen Kompetenzverlust der SPD ebenfalls auf, wie er sagt, eine irrlichternde Argumentation des Kanzleramts zurück und kritisiert auch andere SPD-Politiker für ihre teilweise falschen Behauptungen. Die Partei habe früher mal als intellektuell gegolten, diese Zeiten seien längst vorbei, so Schulze-Wessel. Es fehle an Expertise und offenbar auch am Willen, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten, also die lange wirkungsmächtige Idee des Wandels durch Annäherung. Im Deutschlandfunk wies der Historiker kürzlich noch einmal darauf hin, dass Putin es auf einen langen Krieg abgesehen habe. Fehlende Unterstützung für die Ukraine spiele Putin also in die Hände.
Diese Karte, dass es eben einen langen Krieg geben wird, die hat Putin auch vorher schon gezogen. Also er hat einige Monate nach Kriegsbeginn hat er ein Gespräch mit jungen Unternehmerinnen und Wissenschaftlern geführt, wo er sich selber mit Peter dem Ersten verglichen hat und der Situation im Großen Nordischen Krieg. Jeder in Russland weiß, dass der 2 Jahrzehnte gedauert hat. Putin betont auch immer wieder die großen Ressourcen, die Russland in einem Abnutzungskrieg einbringen kann. Und darauf richtet er seine Bevölkerung in der Tat ein.
So der Historiker Martin Schulze-Wessel im Deutschlandfunk. Der britische Schauspieler Chance Perdomo ist tot. Er starb mit nur 27 Jahren nach einem Motorradunfall. Bekannt war er vor allem für Serien wie Chilling Adventures of Sabrina oder Gen V, letztere eine Serie über Studierende, die zu Superhelden ausgebildet werden. Die Produzenten von Gen V sagten in einem Statement, Chance war immer charmant, lächelte stets, er war eine begeisterte Naturgewalt, ein unglaublich talentierter Künstler und vor allem ein sehr freundlicher, liebenswerter Mensch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte schon am Donnerstag. Dabei hat der Regisseur Volker Schlöndorff erst heute Geburtstag. 85 Jahre wird er alt, was für ihn aber kein Anlass für eine große Party ist.
Denn gerade hat man erst 80 hinter sich, jetzt reicht es mal.
Volker Schlöndorffs beeindruckende Filmografie umfasst Klassiker wie Die Blechtrommel nach Günter Grass, internationale Produktionen wie Tod eines Handlungsreisenden nach Arthur Miller oder Dokumentationen wie Der Waldmacher über Wiederaufforstung in Australien. Für seine oft sozial- und gesellschaftskritischen Filme hat er fast alle wichtigen Filmpreise gewonnen, auch einen Oscar. Und zum Schluss noch eine ermutigende Nachricht für alle, die mal einen Roman schreiben wollen oder gerade dran sitzen. Das mit dem Buchtitel, das sei eigentlich ganz einfach, sagt der Nobelpreis-gekrönte Schriftsteller Kazuo Ishiguro, der unter anderem Was vom Tage übrig blieb, schrieb. Seine Buchtitel entstünden immer so. Er und seine Frau schlagen ein beliebiges Buch auf, das könne auch ein Kochbuch sein. Dann legt man den Finger auf eine Stelle und schon habe man einen Buchtitel. Man müsse den Satz dann nur noch einer Figur im Roman in den Mund legen.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Vielen Dank und guten Appetit. Der Papst fordert einen Waffenstillstand im Gazastreifen und in Israel gehen die Demonstrationen gegen die Regierung der Netanjahu weiter. Das sind zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Dazu die Kommunalwahlen in der Türkei. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.